Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vaudois Versicherungen, dem Versicherer für KMU und Selbstständige.
NZZ Akzent. Tierarzt Frederik Singer und sein Team sind im Regenwald unterwegs, im Sanga-Sanga-Schutzgebiet, ganz im Süden der Zentralafrikanischen Republik.
On est en train de monter un filet pour pouvoir capturer des chauves-souris.
Ihr Ziel ist heute eine Grotte, die sich hinter einem plätschernden kleinen Wasserfall verbirgt. Und diese Grotte, die ist voller Fledermäuse.
Comme ça, les chauves-souris qui vont sortir de la cave vont rentrer dans le filet.
Das Team spannt davor so Netze auf, mit denen sie dann einzelne Fledermäuse einfangen wollen. Jonas, du warst da dabei. Hat das geklappt mit dem Einfangen?
Das hat geklappt, aber es war gar nicht so einfach, weil manche von den Fledermäusen sind erstmal übers Netz hinweggeflogen, aber einige sind dann doch auch reingeflogen. Und da musste man total aufpassen, weil ja, das sind eben sehr fragile Lebewesen. Die haben sich dann teils verheddert, dass sie sich dabei dann nicht verletzen, wenn man sie dann wieder entnimmt. Und ja, das ist eine Tätigkeit, die wird da öfters gemacht. Das ist eine ziemlich wichtige Arbeit. Wir sind da ja mit Frederik Singer, dem Tierarzt, unterwegs. Das ist wirklich sein Forschungsterrain. Und er erforscht Zoonosen, also das sind Krankheiten, die vom Tier auf den Mensch überspringen. Und ja, warum ist das Ganze wichtig? Muss man sich nur wieder die Covid-19-Pandemie vor Augen führen. Und da war es ja auch sehr wahrscheinlich, dass Fledermäuse, also Tiere, am Anfang dieser Kette waren. Und hier geht es eben darum, dass man versucht, sowas auf größerer Ebene zu verhindern. Also, dass man im Kleinen schaut, was kann man machen, dass sowas dann nicht wieder zu so einer großen Pandemie ausartet.
In der Zentralafrikanischen Republik arbeiten Forscher daran, Viren wie SARS oder Ebola aufzuhalten, bevor sie auf den Menschen übergehen können. Doch dafür braucht es nicht nur die Forschung, sondern auch die Unterstützung der Bevölkerung vor Ort. Das hat NZZ-Reporter Jonas Gerding herausgefunden. Ich bin Sarah Ziegler. Was ist denn mit den Fledermäusen passiert, nachdem sie dann im Netz hingen?
Genau, also man musste sie erstmal in so einen kleinen Beutel packen, den gut verschließen. Und der wurde dann in ein Feldlabor gebracht, was zum Glück gleich um die Ecke war. Das ist so ein Camp, das auch genutzt wird, um so Expeditionen zu Gorillas und sowas vorzunehmen. Also Infrastruktur, die schon besteht. Und dort wurden sie dann ganz, ganz vorsichtig auch wieder ausgepackt.
Ich bin gerade dabei, die Chauve-Souris aus seinem Sack. Je fais très attention, parce qu'il se peut que si je n'ouvre pas bien, il peut sauter, il partir.
Man braucht Fingerspitzengefühl im wahrsten Sinne des Wortes, weil man mit einer kleinen Nadel in die feinen Adern reingehen muss, um ihnen zum Beispiel das Blut abzunehmen, um dann zu wissen, was haben sie möglicherweise für Krankheitserreger. Und ich glaube, es ist wichtig zu erwähnen, dass es jetzt keine völlig isolierte Tätigkeit ist, sondern dass das Ganze einer größeren Forschung hilft. Und am Ende des Ganzen steht auch das Helmholtz-Institut für One Health in Greifswald in Norddeutschland, wo Daten aus solchen Regionen zusammengeführt werden, um eben eine bessere Früherkennung auf die Beine zu stellen.
Du hattest eben schon die Covid-19-Pandemie erwähnt. Nach welchen Krankheitserregern suchen Frederik und sein Team denn jetzt konkret in diesem Schutzgebiet? Was schlummert möglicherweise in den Fledermäusen?
Im Blut der Fledermäuse schlummert möglicherweise Ebola. Der Marburg-Virus könnte auch eine Krankheit sein, die sie in sich tragen. Und es gibt natürlich auch noch andere Tiere im Wald, die möglicherweise Mpox, diesen sogenannten Affenpocken-Virus, in sich tragen. Da gibt es immer wieder auch Ausbrüche in der Region. Und Ebola habe ich ja gerade schon angesprochen. Da muss man nur ins Nachbarland schauen, die Demokratische Republik Kongo. Da gibt es gerade einen ganz schlimmen Ausbruch.
Ja.
Mittlerweile mehr als 1.700 Menschen, die erkrankt sind. Ungefähr ein Drittel der Infizierten stirbt daran. Und auch dort liegt der Verdacht nahe, dass Fledermäuse der Ursprung dieses Ausbruchs waren.
Und das liegt auch meines Wissens daran, dass man den Fledermäusen nur vor den Kopf gucken kann. Also denen machen diese Erreger selber gar nichts aus, sodass man kranke Tiere gar nicht erkennen kann.
Genau, also möglicherweise haben die irgendwie leichte Symptome, aber an sich leben die weiter, tragen als sogenanntes Reservoir diese Krankheiten und können sie dann eben auf andere Tiere oder eben auch auf Menschen übertragen.
Und darum tragen Tierarzt Frederik und seine Helfer natürlich Schutzausrüstung, wenn sie diese Fledermäuse fangen oder ihnen das Blut abnehmen. Davon könnt ihr euch auch selber überzeugen. Jonas hat nämlich zu seiner Recherche einen ganzen Dokumentarfilm gemacht für NZZ-Format. Diesen Film könnt ihr bei uns schauen oder auf YouTube und die Links packe ich euch natürlich in die Shownotes. Jetzt ist es aber so, Schutzausrüstung hin oder her bei Frederik, die Viren breiten sich aus. Kongo war dein Beispiel. Wie genau kommen die Menschen in und um dieses Schutzgebiet herum in den Kontakt mit diesen wilden Tieren?
Es gibt einmal, was ich jetzt als so indirekten Kontakt beschreiben würde. Also es kann ja zum Beispiel sein, dass ein erkranktes Tier scheidet Kot aus, Urin. Hm. Und das kann beispielsweise mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, mit Früchten. Und die wiederum können dann von Menschen gegessen werden oder auch von anderen Tieren. Und darüber überträgt sich dann der Virus.
Donc, que le contact soit direct ou indirect, parce qu'il arrive aussi qu'il y ait certaines communautés qui mangent la chauve-souris.
Und dann der direkte Kontakt. Und das ist, ja, sag ich mal, eine Besonderheit in der Gegend, dass dort in manchen der Gemeinden auch Fledermäuse gegessen werden. Und dann hat man natürlich einen direkten Übertragungsweg. Aber es geht eben nicht nur um die Fledermäuse, sondern es gibt auch diverse andere Tiere, die Krankheiten übertragen können. Und da lohnt sich's, mal einen Blick auf den lokalen Markt zu werfen. Und wenn man sich da umschaut, da sieht man wirklich die ganze Palette. Also da gibt's Tiere, die ja gar nicht so ungewöhnlich sind von dem, was man vielleicht auch in Deutschland kennt. Also das Wildschwein, das gibt es dort auch. Aber es gibt auch Tiere, die dann für ein europäisches Auge eher etwas irritierend sind. Also da werden dann auch Affen verkauft. Es gibt so größere Ratten, die offenbar auch genug Fleisch haben, dass Menschen sagen, ja, das kann man essen. Und das sind letztlich die Tiere, die gejagt wurden. Und dann gibt es den riskanteren Part. Und das ist der Part, was letztlich Kadaver sind, also Tiere, die erkrankt sind, die dann verstorben sind und dann aufgesammelt wurden und dann von Menschen gegessen werden können. Und da gibt es auch ein gewisses Risiko, dass sowas auch auf Märkten landet, was man natürlich auf den ersten Blick nicht sehen kann. Mhm. Aber ich glaube, es ist trotzdem so wichtig, auch nochmal zu sagen, dass man das jetzt auch nicht verteufeln soll. Also wie gesagt, in Europa gibt es auch Wildtiermarkt, das ist auch traditionell tief verwurzelt. Und so ist das eben auch dort in der Kultur. Und für viele Menschen ist es einfach eine wichtige Einkommensquelle. Aber auch in der Region, in der es wenig Viehzucht gibt, ist es auch einfach ja als Nahrungsmittel wichtig, weil es eine wichtige Proteinquelle ist.
Wir sind gleich zurück.
Als Unternehmerin oder Unternehmer sind Sie 100% bei Ihrem Projekt. Wir 100% bei Ihrem Schutz. Bei der Vaudoise begleiten wir Sie rasch, präzise und langfristig mit einer vertrauenswürdigen Ansprechperson, die Ihnen jederzeit zur Seite steht. So können Sie sich auf das Wachstum Ihres Geschäfts konzentrieren und Ihren Unternehmergeist frei entfalten.
Man kann also nicht einfach sagen, es werden keine wilden Tiere mehr gegessen. Dafür sind die für die Menschen vor Ort viel zu wichtig als Einkommen und als Nahrungsquelle. Kann man denn dann überhaupt so richtig verhindern, dass die Menschen mit kranken Tieren in Kontakt kommen oder mit Tieren, die einfach die Erreger unbemerkt in sich tragen?
Also wahrscheinlich wird man es nie so ganz verhindert bekommen, aber man kann natürlich das Risiko mindern. Und da ist natürlich der erste wichtige Schritt, dass man Wissen sammelt, dass man Forschung betreibt, um aber auch zu wissen, welche von den Tieren sind denn die, die am ehesten auch diese Erreger in sich tragen und welche sind vielleicht auch relativ
harmlos. Mhm.
Genau. Und deshalb ist es für Frederik eben wichtig, mit verschiedenen Gruppen vor Ort zusammenzuarbeiten. Das sind zum einen die Jäger, also diejenigen, die ja direkt mit den Tieren im Wald in Kontakt sind. Dann hat man die Marktfrauen und die Menschen auf dem Markt, die eben verkaufen, also die mit diesem Wildtierfleisch dann in Kontakt kommen. Und dazwischen gibt es noch einige Menschen, die in den Transport und ansonsten in die Logistik eingebunden sind.
Wie geht man das denn an, gerade bei so einem Thema, das für die Leute so existenziell ja auch ist?
Ein wichtiger Part sind Ranger. Wir befinden uns hier im Naturschutzgebiet, deswegen haben die auch das Mandat, Kontrollen zu betreiben. Sie wurden von Frederik Singer geschult und wir waren bei einer dieser Kontrollen waren wir dabei. Man muss sich das so vorstellen, das sind Ranger, das heißt, die sind auch bewaffnet. Und auf einer der Straßen sind wir dann ein paar Jägern begegnet. Also die hatten ihre Waffen dabei, die hatten die toten Tiere dabei, die sie frisch geschossen haben. Dann sind wir angehalten mit der Patrouille. Dann gab es eine Konfrontation. Dann mussten die Tiere der Reihe nach zeigen. Es wurden die Patronenhülsen auf dem Boden ausgelegt und genau gezählt, wie viele das denn letztlich waren. Es wurde ein Blick auf die Tiere geworfen. In welchem Zustand waren die? Also waren da Tiere dabei, die möglicherweise auch schon offensichtlich krank waren oder nicht? Und da gab es dann auch ein Gespräch zwischen der Janita Abuka, das ist die Rangerin, die wir da begleitet haben, und den Jägern.
Und was war bei dieser Kontrolle und anderen dein Eindruck? Kommt da was an bei den Jägern oder versuchen die eher schnell aus diesen Kontrollen wieder rauszukommen?
Ja, also ich glaube, insgesamt hilft so eine Präsenz. Insgesamt. Aber es ist natürlich so, dass solche Jäger natürlich sagen, ja, es ist irgendwie alles in Ordnung und wir waren jetzt an der großen Straße, wo man natürlich auch wahrscheinlich eher nicht unterwegs ist, wenn man jetzt wirklich mit dem ganz großen kriminellen Gut da unterwegs ist. Deswegen gibt es natürlich nach wie vor das Risiko, dass dann auch Leute mit kriminelleren Absichten, denen es auch egal ist, was die da aus dem Wald rausholen, dann irgendwelche Schleichwege nehmen.
Ja.
Das ist natürlich ein Ansatz, aber ich sag mal so, es reicht nicht aus. Und deshalb hat Frederik einen größeren Plan. Also ihm geht es jetzt darum zu sagen, nicht nur die Jäger, sondern wir müssen wirklich auch auf die Märkte, weil dort eben das ganze Fleisch umgeschlagen wird.
Mhm.
Und dort geht es dann darum, Proben im großen Stil zu nehmen auf dem Markt selber, was gar nicht so einfach ist. Und dafür muss er sich die Einverständnis von der lokalen Gemeinde holen. Wir begleiten ihn da auf eine Veranstaltung, wo er sein Vorhaben vorstellt.
Und wie kommt sein Plan da bei den Verkäufern an?
Ja, so gemischt, sage ich mal. Also es gibt grundsätzlich schon Verständnis dafür, dass es gut ist, wenn man Krankheiten vermeidet. Aber man merkt auch, es geht viel darum, um die Einkommensverhältnisse der Personen vor Ort. Also da haben dann viele die Sorge geäußert, zum Beispiel, was sie denn davon haben. Und dann hieß es auch, ja, können wir nicht $10 zum Beispiel bekommen für jede Probenentnahme.
Okay, das wird teuer.
Genau. Oder andere haben einfach gesagt, ja, was passiert denn? Nachher wird gesagt, ja, das Tier ist krank, es wird mir weggenommen und dann habe ich da letztlich mein Kapital verloren. Und deswegen gab es dann durchaus einiges auch an kritischen Stimmen.
Konnte Frederik das nachvollziehen?
Ja, auf jeden Fall. Also Frederik, der kennt natürlich die Gemeinden vor Ort und kennt die Bedürfnisse, aber der hat dann natürlich auch trotzdem gesagt, also es tut mir leid. Also wir machen das ja nicht einfach nur aus Spaß oder für irgendwelche Forschung in fernen Ländern, sondern das geht ja auch um euer Wohl.
Mhm.
Und mit dem Argument hat er am Ende auch die Gemeinde bekommen. Also zu sagen, ihr seid die allerersten, die von dieser Prävention auch profitieren. Und es gab dann eine Abstimmung. Und die ist dann auch mit einem sehr guten Ergebnis ausgefallen. Also dann 129 zu 16 Stimmen positiv. Und man konnte das Frederik dann total ansehen, wie erleichtert er dann am Ende war.
Weil es seine Arbeit erleichtert. Und diese Arbeit ist ja eine, von der am Ende mal die ganze Welt profitieren soll. Ich finde jetzt aber die Vorstellung noch schwierig. Er macht das in einem kleinen Schutzgebiet in der Zentralafrikanischen Republik. Wie kann man wirklich mithilfe eines solchen Projektes Zoonosen in den Griff bekommen?
Ich würde schon sagen, dass man hier wirklich ein tolles Modell hat. Mhm. Und es bräuchte halt noch viel mehr Menschen, die auch das Wissen und die Kapazitäten haben, wie Frederik. Also der ist eine große Ausnahme, ein Tierarzt wie er, der sich so gut auskennt, der eben auch die Bildung dazu hat. Es bräuchte viel mehr Mittel auch, um solche Forschungsstationen auch ja flächendeckend zu haben. Und man muss dann nur aufs Nachbarland in den Kongo blicken. Und dort hat das Virus sich über einen Monat lang einfach unentdeckt ausgebreitet, weil die entsprechenden Teststrukturen einfach nicht gut funktioniert haben. Und dann plötzlich hat man so viele Erkrankte und dann bekommt man das einfach nicht mehr richtig eingefangen. Deswegen, ich sehe da wirklich eine große Chance und würde sagen, es bräuchte noch viel mehr davon.
Danke, Jonas, fürs Erzählen.
Sehr gerne, Sarah. Bis zum nächsten Mal.
Die ganze Doku von Jonas Gerding und seinem Kollegen Dietmar Klump, die könnt ihr euch bei NZZ-Format anschauen. Infos dazu packe ich euch in die Shownotes. Und dann packe ich auch noch ein Geschenk dazu, nämlich einen Link zu einem 7-Tage-Gratis-Abo für die digitale NZZ. Für euch ohne jede Verpflichtung und einfach nur als Dankeschön. Das war NZZ Akzent. Ich bin Sarah Ziegler. Macht's gut!